Letzte Woche haben wir hier die Predigt von Stefan gehört, der uns mitgenommen hat, auch zu diesem Berg Sinai und dann klar wurde, dass das Volk Israel ein goldenes Kalb sich bastelt unten am Fuße des Berges und Gott untreu wird. Und ich möchte heute nochmal zurückgehen zu diesem Berg Sinai und jetzt das Ganze mal positiv betrachten, diesen Bundesschluss, den Gott mit dem Volk gemacht hat. Und da lese ich mit uns eine längere Bibelstelle aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, die Verse 1 bis 17. Dann sprach Gott folgende Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünden derer, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Denen aber, die mich lieben und meine Gebote befolgen, werde ich bis in die tausendste Generation gnädig sein. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der seinen Namen missbraucht. Denk an den Sabbat und heilige ihn. 6 Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der 7. Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, dein Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Das gilt für dich, deine Söhne und Töchter, deine Sklaven und Sklavinnen, dein Vieh und für alle Ausländer, die bei dir wohnen. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am 7. Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst keine falsche Aussage über einen deiner Mitmenschen machen. Du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren, weder sein Haus, seine Frau, seinen Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, sein Esel oder sonst noch etwas, das deinem Nächsten gehört. Das ist eine ganz bekannte Bibelstelle, eine Kernbibelstelle, Entschuldigung, die wir finden und die wir alle sicherlich gut kennen und die wir vielleicht auswendig gelernt haben, während unserer Zeit irgendwie im biblischen Unterricht oder im Konfirmationsalter. Und viele Menschen, die haben Bezug zu diesen 10 Geboten. Ich glaube, wenn man auf der Straße fragen würde, was zeichnet einen Christen aus? Was macht einen zu einem guten Christen? Dann würden ganz viele Antworten in die Richtung gehen, ja, ein Christ ist jemand, der die 10 Gebote hält. Und trotzdem glaube ich auch bei uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, gibt es, was das Thema Gebote und Gesetze angeht, ganz viele Fragen und Unsicherheiten, wo man sich fragt, ja, wie ist denn das jetzt wirklich mit den 10 Geboten? Muss ich mich daran halten, um errettet zu werden? Oder wie sieht's denn damit aus, wenn ich mich damit beschäftige, was die ganzen alttestamentlichen Gebote angeht? Gelten die immer noch für mich heute, wo ich doch im neuen Bund lebe? Und viele Fragen, die hängen mit diesem ganzen Thema zusammen. Und da möchte ich mit uns hineinschauen und ein paar Antworten versuchen zu geben, Klarheit zu schaffen über diese Fragen. In der Predigt wird es also weniger darum gehen, jetzt die einzelnen 10 Gebote durchzugehen und auszulegen, was sie zu bedeuten haben, sondern mehr so dieses ganz umfassende Thema, wo es um das Gebot als großes Ganzes geht. Ich möchte noch einmal versuchen, das große Bild zu zeichnen, auch von dieser Predigtreihe, wo wir uns gerade befinden, um die Geschichte nochmal deutlich zu machen, zu verstehen, was auch dieses Gebot für eine Bedeutung damals hatte für das Volk Israel. Wir kommen daher, dass Abraham hunderte von Jahren vorher eine Verheißung von Gott bekommen hatte, dass Gott gesagt hat, Abraham, zieh aus deinem Land aus, aus deiner Familie und ich will dir ein Land geben, ein Land zeigen, in das du kommen sollst, das Land Kanaan, was dir und deinen Nachkommen gehören soll. Und wo Gott zugesagt hat, dass Abraham gesegnet sein soll, dass er ganz viel Positives erleben wird in dieser Zeit, dass er auch ein Segen für andere sein soll und dass er Nachkommen haben wird, so zahlreich wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Und dann wissen wir, dass Abraham losgegangen ist in das verheißene Land. Er war in Kanaan und dann waren sie da und die Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob, dann kam eine Hungersnot und Jakob musste dann gucken mit seinen Kindern, ja, wo können wir überleben? Ein Sohn war Josef und Josef, der wurde dann verkauft, ja, von seinen eigenen Brüdern nach Ägypten. Und Josef war dann in Ägypten und hat dann letztendlich seinen Leuten geholfen zu überleben in Ägypten, weil die hatten dann genug Essen zusammengesammelt und sind über die Hungersnot hinweggekommen. Und dann war diese Sippschaft, sage ich mal, es war noch nicht so ein richtiges Volk, sondern diese Familien waren in Ägypten und sind dann da erstmal gut behandelt worden. Und ungefähr 400 Jahre waren sie da. Letztendlich unter Sklaverei, unter Knechtschaft. Die Herrscher haben sich dann sortiert und gewechselt. Und irgendwann war dieses positive Erleben mit Josef als denjenigen, der die rechte Hand des Pharaos einmal war, das war dann in Vergangenheit geraten. Und sie waren letztendlich nachteilig behandelt worden und mussten gucken, wie sie klarkommen. Sie waren in Unfreiheit und in Knechtschaft. Und dann war die Geschichte, wo dann unsere Predigtreihe angesetzt ist, dass sie herausgerufen wurden aus dieser Knechtschaft und dass sie durch Mose dann angeleitet wurden, herauszukommen in ein neues Land, eben dieses Land Kanaan, wo sie hineinkommen sollten. Und jetzt befinden sie sich in dieser Zwischenphase in der Wüste. Das heißt, Gott war mit diesem Volk schon lange unterwegs gewesen. Er hatte schon Verheißungen gegeben und er hat sie herausgerufen, aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei, und jetzt waren sie in der Wüste und Gott kommt jetzt und spricht sie an, spricht Mose an und möchte diesen Bund, diese Beziehung zwischen Gott und dem Volk enger gestalten. Er möchte praktisch ein Siegel draufsetzen und sagen, hier, du bist wirklich mein Volk, Israel, und das habe ich mit dir vor. Und dass es irgendwie noch eine rundere Sache wird. Und da gehen wir hinein und schauen uns diese Geschichte letztendlich deutlicher an. Gott schließt einen Bund mit seinem Volk. Und wenn wir hier nochmal in den ersten Vers hineinschauen von diesem Bibelabschnitt, dort steht, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Das lesen wir vielleicht so ganz lapidar drüber hinweg und sagen, naja gut, das ist ja altbekannt, das gehört zu der Geschichte. Und trotzdem hat es hier eine ganz zentrale Bedeutung. Und ich sage auch mal eine ganz zentrale Bedeutung für das Verständnis von Gebot. Und auch für uns heute wird uns das einiges zu sagen haben, glaube ich. Das heißt, Gott erklärt, die Beziehung zwischen mir und dem Volk ist zustande gekommen, weil ich das Volk errettet habe. So, und als zweiten Schritt kommen dann die 10 Gebote. Also die Reihenfolge, die hier genannt wird, die ist total wichtig für uns klarzukriegen, dass zuerst die Errettung des Volkes passierte. Und das aus ganz freien Stücken von Gottes Seite. Gott war überhaupt nicht gezwungen, irgendetwas zu tun. Er hätte das Volk Israel in Ägypten sein lassen können. Na ja gut, da sind sie halt in Sklaverei, haben halt Pech gehabt. Aber Gott aus seiner Gnade, aus seiner Liebe hat sich dem Volk zugewandt und hat gesagt, ich befreie euch. Ich möchte euch da rausholen. Und das war ein Akt der Gnade. So, und das hat Gott gemacht. Und jetzt sagt Gott, okay, ich habe euch errettet und jetzt gebe ich euch ein Gebot. Diese Reihenfolge. Zuerst Errettung aus Gnade und dann Halten der Gebote. Und ich behaupte mal, dass wir oft diese Reihenfolge schon verdrehen von unserem Verständnis, was Gebot ist und was Rettung ist. Frag dich doch mal, welche Reihenfolge an diesem Punkt hast du für dich abgespeichert? Was kommt zuerst? Geht es darum, Gebote zu halten und alles richtig zu machen und Gott gehorsam zu sein? Und dann quasi als Ergebnis von diesem Halten der Gebote kommt dann die Errettung als Verdienst. Ja, da bekommst du auch noch ewiges Leben, weil du hast dich ja so angestrengt und du hast auch alles richtig gemacht und super, hast genug Punkte gesammelt. Oder aber ist bei dir die Reihenfolge so, wie es jetzt hier steht? Du verstehst, aha, ich bin aus Gnade errettet. Ich konnte nichts dazu beitragen. Es ist ein Geschenk. Gott hat mich beschenkt. Er hat mich gefunden. Ich bin ganz ja, unschuldig daran, dass ich gerettet wurde. Ich kann gar nichts dafür tun. Und als Antwort darauf, auf die Errettung, möchtest du die Gebote halten. Frag dich doch mal, wo du da stehst. Ich behaupte, dass die Reihenfolge an diesem Punkt einen riesengroßen Unterschied macht für unsere Gottesbeziehung. Wie wir mit Gott leben, wie wir mit ihm unterwegs sind, wie wir ja, ihn verstehen, wie wir die Bibel verstehen. Ich glaube, dass es hier einen Unterschied macht, letztendlich, ob wir im Krampf unterwegs sind oder in Freude im Glauben. Es ist ein Unterschied zwischen Leistungsstress und zwischen einem großen Aufatmen. Es ist ein Unterschied zwischen Heuchelei und Hingabe. Wenn ich denke, ich müsste alles richtig machen, ich muss alle Gebote befolgen, um errettet zu werden, dann versuche ich mein Bestes, merke aber, ich kann das nicht, tue aber so, als ob ich irgendwie gut drauf wäre und alles richtig machen würde, falle in Heuchelei. Aber wenn ich erkenne, hey, ich bin errettet und ich kann mich daran freuen, über diese Errettung, dann habe ich eine große Dankbarkeit, eine große Hingabe an meinen Gott, der mich errettet hat. Ein ganz, ganz spannender Punkt meines Erachtens. Wenn ihr das mitnehmt heute Morgen aus dem Gottesdienst, dann habt ihr den Kern verstanden, um den es geht. Die Reihenfolge, was kommt zuerst, was ist die Grundlage und was folgt. Im biblischen Denken, im hebräischen Denken, da gab es ein Verständnis von Beziehungen, wie ein Treueverhältnis zwischen Menschen oder zwischen Partnern beschrieben wurde. Ich versuche das mal deutlich zu machen. Wenn ich jetzt jemand bin, der irgendwie reich gesegnet ist mit finanziellen Möglichkeiten und Andi ist jetzt ein armer Schlucker und er ist bedürftig, so. Und er braucht Hilfe, um über die Runden zu kommen und ich in meiner Güte und Großherzigkeit beschenke ihn jetzt mit einem Teil von meinem Vermögen und investiere das in sein Leben, dann entsteht eine Verbindung zwischen uns, eine treue Verbindung. Das heißt, ich beschenke ihn einerseits mit Güte, aber er ist der Empfänger von dieser Güte und es löst etwas in ihm aus, dass er weiß, okay, ich bin mit Nico verbunden. Nico hat mich reich beschenkt, er hat mich aus dem Schlamassel rausgeholt und sein Leben lang steht in einer treue Verpflichtung mir gegenüber. Dass er sagt, okay, ich hänge mit Nico zusammen irgendwie. Ich will ihm auch Gutes tun, in meinen Möglichkeiten. Und dieses Verhältnis zwischen zwei Menschen und zwischen zwei Parteien bezeichnet das Alte Testament so als treue Verhältnis. Und nichts anderes macht Gott mit seinem Volk, dass er gibt dem Volk die Errettung, er investiert alles in dieses Volk, und das Volk auf der anderen Seite weiß, wir sind verbunden mit diesem Gott, der uns errettet hat. Wir können jetzt nicht so tun und sagen, wir nehmen jetzt nur die Rettung und dann machen wir unser eigenes Leben und gehen jetzt hier unsere eigenen Wege, sondern wir hängen an diesem Gott dran. Und wir sind aufgefordert, jetzt diesem Gott irgendwie etwas zurückzugeben, ihn zu ehren, für ihn zu leben, ihm unser ganzes Leben hinzugeben, weil er uns ja errettet hat. Ich möchte das nochmal deutlich machen anhand von einem aktuellen Beispiel, was ich die letzte Woche im Internet gefunden habe. Ich habe es nicht gesucht, sondern irgendwie drauf gestoßen, auf irgendwelchen Seiten. Vielleicht habt ihr das Bild auch gesehen, wenn ihr da die Woche unterwegs wart. Ist eine ganz aktuelle Geschichte aus den USA. Da ist diese junge Frau unterwegs gewesen, auf einem Highway in den USA, spät, nachts, irgendwie ganz alleine. Und der Tank, der ist leer gelaufen. Und sie hat gedacht, sie kommt noch an oder sie kommt noch zur Tankstelle. Und hat sie nicht geschafft. Das heißt, sie war auf dem Highway und der Tank war leer. Und sie musste das Auto rechts ranfahren und dann war sie da. Und das ist schlecht, ja? Also nachts, alleine als Frau, USA, Highway, das ist schon eine gefährliche Sache, ja? Da können komische Sachen passieren. Dann war sie da im Auto und auf einmal, wie aus dem Nichts, kommt da dieser Mann, ein Obdachloser, an ihr Auto ran und hat dann mit ihr kommuniziert und hat ihr gesagt, du mach hier dein Auto zu, sperr alles ab, damit da kein anderer reinkommt, ich komme gleich wieder. Dann ist er weggegangen und kam nach einer Zeit wieder mit dem Kanister Benzin und er hatte $20 hatte er noch, ja, so in seiner Tasche. Und die hat er dann investiert, um davon Benzin zu kaufen für die Frau. Und dann hat er den Tank aufgefüllt und die Frau, die war gerettet aus dieser Situation und konnte gut nach Hause fahren. War total dankbar und berührt über diese Opferbereitschaft von diesem Obdachlosen. Hätte er gar nicht machen müssen. Ja, $20, das war sein Vermögen. Sie war so berührt, dass sie gedacht hat, ich muss irgendwie was tun. Ich muss diesen Obdachlosen auch beschenken. Und dann hat sie den Gedanken gehabt, so eine Crowdfunding-Kampagne zu machen im Internet. Ne? Also wenn ihr das nicht kennt, ne, so letztendlich, ich sag mal, eine Kollekte in der Internetgemeinschaft zu sammeln. Ja, also sie hat gesagt, das ist mir passiert, die Geschichte erzählt und ich wünsche mir, dass dem Obdachlosen geholfen wird, dass er ein neues Leben bekommt und lass uns mal Geld zusammensammeln, damit er ein Haus sich leisten kann. Du brauchst ein Haus, damit du einen Job bekommst und damit er sein Leben wieder in den Griff bekommt. Und dann ganz viele Leute haben die Geschichte gelesen und überall wurde es geteilt und haben dann Geld gespendet und innerhalb von wenigen Tagen wurden über $200,000 gesammelt für diesen Obdachlosen. So, ne? Und der hat sich natürlich tierisch gefreut und der konnte es gar nicht verstehen. Er hatte ja nur die $20 investiert so und wollte der Frau helfen. Okay, jetzt fragst du dich, okay, ist ja eine nette Geschichte, aber wie passt das jetzt hier zu der Predigt? Welchen Punkt willst du hier machen? Letztendlich geht es darum, dass jemand eine selbstlose Rettungsaktion gemacht hat. Im Alten Testament war es Gott selbst, ja, der das Volk errettet hat. Er hätte es nicht machen müssen, er hat aber alles investiert. Im Neuen Testament ist Jesus derjenige, der alles zurückgelassen hat und der nicht nur $20 investiert hat, sondern der sein ganzes Leben gelassen hat, damit Rettung passieren kann. Auf der anderen Seite ist jetzt diese Frau, die Empfängerin von dieser Gnade, die berührt ist, und das sind letztendlich das Volk Israel oder das sind wir, die Empfänger der Errettung, und das löst was in uns aus, das soll was in uns auslösen, dass wir vom Herzen her motiviert sind, jetzt eine Antwort zu geben auf diese empfangene Gnade. Die Frau, die hat diese Crowdfunding-Kampagne gemacht, ja, das erwartet Gott nicht von uns so, ja, der hat genug Geld, alle Schätze im Himmel und so. Gott erwartet, dass wir seine Gebote halten, als Ausdruck unserer Liebe und Hingabe. Das ist die Antwort, die er sich wünscht. Und das ist der Punkt, um den es geht. Unsere Liebe zu Gott führt automatisch zum Gehorsam. Das heißt, je mehr wir verstehen und erkennen, dass wir errettet sind aus Liebe und Gnade, desto mehr wollen wir die Gebote halten, um unserem Gott, dem Retter, Freude zu machen. Und vielleicht merkst du, das ist eine ganz andere Grundhaltung als diese Emotion, die vielleicht bei dir rüberkam, als Andi gesagt hat, ja, was fühlst du über Gesetze und Verordnungen und so, dieses ganze Negative, dieses Belastende und so. Ich muss das auch noch machen und eigentlich will ich nicht und ist unfrei und so. Das ist eine ganz andere Herzenshaltung. Und diese Herzenshaltung von dieser Frau, die wünscht sich Gott bei uns. Dass wir so ihm gegenüber dienen und vor ihm leben. Mit welcher Grundhaltung betrachtest du die Gebote in der Bibel? Wie bist du eingestellt diesen Geboten, die Gott gegeben hat in seinem Wort? Denkst du, die sind einengend, die sind spaßverderbend? Suchst du immer die Schlupflöcher, dass du guckst, okay, was ist gerade noch erlaubt bei Gott und was steht vielleicht nicht in der Bibel? Dann sagst du, juhu, okay, und dann kann ich da einsteigen. Vielleicht musst du auch bekennen, dass dir diese dankbare Liebe von der Frau fehlt. Die Rettung, die du bekommen hast, das ist dir gar nicht so präsent und da ist gar keine große Freude darüber, dann frag dich doch mal, ja, warum eigentlich nicht? Spiel das doch mal durch. Wo wärst du, wenn Gott nicht in dein Leben gekommen wäre? Vielleicht kannst du neu erkennen, dass er dich tatsächlich gerettet hat und dass er alles für deine Rettung gegeben hat. nicht nur Geld investiert, sondern er hat sein Leben investiert für dich und für mich. Jesus hat den Preis für uns gezahlt, deswegen gehören wir ihm. Wir gehören uns nicht mehr selbst, wir gehören ihm und wir dürfen für ihn leben. Ich möchte ein bisschen über den Sinn und das Ziel der Gebote nachdenken. Die 10 Gebote, die wir hier finden, die sind so etwas wie das Grundgesetz, wo nicht alles klar geregelt ist, jede Einzelheit, sondern 10 Gebote, die einen großen Rahmen schaffen für das Leben, wie Gott sich das Leben für uns vorstellt. Als das Volk Israel 400 Jahre in der Sklaverei waren, in der Knechtschaft war, da waren sie unfrei. Da hatten sie sicherlich auch Regeln, die ihnen vorgegeben waren, was sie einfach machen mussten. Jetzt führt Gott dieses Volk in die Freiheit und sie sind frei, weg von der Knechtschaft. Und jetzt ist die Frage, wie gehen sie in der Freiheit mit ihrem Leben um? Was passiert? Können sie mit der Freiheit klarkommen oder haben sie überhaupt eine Ahnung, was Freiheit bedeutet? Und für dieses Leben in Freiheit, gibt Gott jetzt einen Rahmen. Da gibt Gott Gebote, die 10 Gebote und nachher kommen auch ganz, ganz viele andere Gebote, wo er Dinge regelt, damit das Volk in Freiheit leben kann, in einer guten Art und Weise, dass sie nicht dem Bach runtergehen, dass sie nicht irgendwie ihr Leben in Freiheit vor die Wand fahren, sondern dass sie in Freiheit in das verheißene Land kommen. Das ist eine ganz andere Motivation. Also nicht einengend, die Gebote zu verstehen, sondern als Leitlinien für das Leben in Freiheit, was Gott gegeben hat. Somit sind die Gebote selbst ein Ausdruck von Gottes Gnade. Also nicht nur die Rettung ist Gnade gewesen, dass Gott gesagt hat, ja super, ihr habt schlimme Sachen gemacht und ihr könnt dafür, oder ich rette euch jetzt und ihr seid frei, unverdient, sondern auch das Geben der Gebote ist Ausdruck seiner Liebe. Weil er möchte ja, dass wir als Menschen, dass das Volk Israel damals, dass wir in diesem Raum der Freiheit uns gut bewegen. Und dafür brauchen wir diesen Rahmen, den er gibt. Wenn er nichts geben würde, wenn er uns alleine lassen würde in dieser kompletten Freiheit, manche würden sagen, ja super, aber komplette Freiheit ist nicht gut. Wir brauchen als Menschen Leitlinien. Von daher sind die Gebote selbst letztendlich ein Ausdruck seiner Liebe und Güte. Ich möchte mit uns eine Bibelstelle anschauen aus dem 5. Buch Mose, wo so dieser Charakter der Gebote nochmal hervorkommt, wofür sie eigentlich da sind. 5. Mose 5, 31 bis 33. Bleib du aber hier bei mir, dann will ich dir meine Gebote, Gesetze und Vorschriften geben. Teile sie anschließend dem Volk mit, damit die Menschen sie in dem Land befolgen, das ich ihnen zum Besitz gebe. Achte darauf, dass ihr genauso handelt, wie der Herr, euer Gott, es euch befohlen hat. Weicht nicht davon ab. Bleibt auf dem Weg, den der Herr, euer Gott, euch gezeigt hat. Dann werdet ihr lange in dem Land leben, das ihr erobern werdet, und es wird euch gut gehen. Gott möchte, dass es uns gut geht. Gott möchte, dass wir lange in dem Land leben, was er für uns hat. Und dazu gebraucht er diese Gebote. Wir brauchen selbst diese Leitlinien für unser Leben. Im Halten der Gebote entfaltet sich der Segen. In dieser Lebensordnung selbst, wenn wir darin leben und wenn wir sagen, ja, wir wollen diese Gebote, das, was Gott sagt, ernst nehmen und wir leben darin, dann entfaltet sich automatisch Segen Gottes. Manchmal haben wir das Verständnis, ich muss diese Gebote halten und als Belohnung dafür, dass ich die Gebote halte, kommt dann als Output der Segen Gottes in mein Leben irgendwie überschwänglich rein. Sehe ich nicht so, sondern in dem Halten der Gebote selbst ist der Segen. Das heißt, wenn ich sage, ja, ich nehme die Gebote, ich nehme sie ernst, ich schaue sie mir an, ich will meinen Gott ehren, ich will nicht lügen und ich will nicht stehlen und ich lebe das in meinem Leben, entfaltet sich Segen Gottes. Weil ich es tue. Weil ich mittendrin bin, weil ich aktiv das tue. Es ist nicht was irgendwie dranhängt, sondern in dem Tun selbst entfaltet sich das, was Gott gerne geben möchte. Vielleicht sitzt du hier und dir sind Gebote und Ordnungen Gottes im Kopf und du reibst dich daran und du sagst, nein, das möchte ich für mein Leben nicht akzeptieren. Ich nehme manche Gebote sehr wohl wahr, aber an dem einen Punkt, da schere ich mit meinem Leben aus, weil ich da mein eigenes Ding machen will. Wie wäre es, wenn du versuchst, einen Perspektivwechsel zuzulassen und diese Gedanken auf dich wirken zu lassen, dass selbst in dem Gebot, was du verneinst und was du nicht akzeptierst für dein Leben, wenn du es tun würdest, würde sich Segen Gottes entfalten. Aber vielleicht hältst du zurück, weil du an dem Punkt Gott nicht vertraust. Du denkst, du wüsstest es besser und du machst dir dein eigenes Gebot oder du streichst Gottes Gebot an dem Punkt durch. Ich möchte dich ermutigen, dass du Gott vertraust, dass seine Gebote hilfreich und segensreich sind, auch wenn du es emotional oder willensmäßig nicht greifen kannst momentan. Wenn man alle Gebote zusammenzählt, die wir im Alten Testament finden, sind das 613. 613 Gebote. 10 Gebote finde ich irgendwie besser, ja? So kompakt, griffig. 613 Gebote. Wer kann sie alle? Schwierig, ne? Echt schwierig. Wenn du unsere deutschen Gesetze nehmen würdest und du würdest die deutschen Gesetze daneben legen, ich habe sie nicht gezählt, aber ich behaupte mal um ein Vielfaches mehr. Das sind 613 Gebote, herzlich wenig noch. Wie kommt das? Das Verständnis von Geboten hat sich geändert. Damals in der Antike war es so, die Leute, die wollten nicht für jede Situation ein Gebot und eine Regel haben, sondern die haben gesagt, es gibt Prinzipien, es gibt Gebote, sehr wohl, aber wenn da jetzt eine spezifische Situation ist und wir brauchen jetzt dafür ein Gebot, dann gucken wir erstmal, was für Gebote haben wir und gibt es Prinzipien, die man übertragen kann allgemein auf diese Situation. Also man war flexibler im Umgang mit diesen Geboten. Wir heutzutage, wir wollen für alles ein Gesetz und alles muss geregelt sein. Und wenn dann etwas nicht im deutschen Gesetz geregelt ist, dann gibt's immer diese Schlupflöcher. Dann kann man sagen, ja, es gibt dafür kein Gesetz. Okay, dann ist der Gesetzgeber der Dumme und die Leute, die Schlupflöcher suchen, die haben dann Glück gehabt, weil das Gesetz dafür nicht da ist. Manchmal übertragen wir unser modernes Verständnis von Gesetz auf das Gebot Gottes, dass wir sagen, aha, okay, in der Bibel, da sagt Gott gar nichts zu dem und dem Thema so genau, so wie ich mich da verhalten soll. Dann bin ich ja fein raus. Ah, wir freuen uns, das sind Schlupflöcher. Aber Gottes Verständnis von dem Gebot ist anders. Er hat die 10 Gebote gegeben und in diesen 10 Geboten ist alles an Gebot und Weisung enthalten, was wir brauchen und man kann Prinzipien übertragen. Aber wir als Menschen, wir denken, ich suche Schlupflöcher in dem Gebot Gottes, wo ich fein raus bin. Aber das ist ein falscher Ansatz. Das ist ein Missverständnis vom Gebot. Also man könnte sagen, in den 10 Geboten, da steht zwar, du sollst nicht lügen, aber es steht nicht, dass du nicht betrügen sollst. Das wäre jetzt unser Denken, ja? Steht ja gar nicht drin. Aha, dann kann ich das ja machen. Nee, kannst du nicht machen, weil das Prinzip ist, dass du ehrlich sein sollst. Okay? Oder in den 10 Geboten steht, du sollst nicht stehlen. Super, aber da steht nicht, dass ich meine Steuern nicht hinterziehen dürfte. So, das ist ein anderes Thema. Nee, ist es nicht, weil du stiehlst ja den Staat. Also versteht ihr dieses Verständnis, dass, was wir haben und dieses Verständnis? Es geht um Prinzipien Gottes. Deswegen mach es dir nicht zu einfach, dass du sagst, ach, zu dem Thema steht ja gar nichts drin in der Bibel. Ich behaupte, alles steht drin in der Bibel. nur anders, als wir es gerne hätten manchmal. Es ist nicht vorgekaut, es ist nicht in deutschen Gesetzen, sondern es ist in hebräischen Gesetzen. Die Prinzipien sind Leitlinie fürs Leben. Es geht also weniger um den Buchstaben, es geht mehr um den Geist des Gesetzes, um das Wesen Gottes, was dahinter steckt. 613 Gesetze, sagst du jetzt, boah, das ist ganz schön viel, wenn ich das jetzt alles halten sollte und so. An dieser Stelle bin ich total froh, dass wir nicht im alten Bund leben, sondern dass wir im neuen Bund leben. Dass es eine Veränderung gegeben hat in dem Bezug zum Gesetz. Die 613 Gebote vom Alten Testament, die sind komprimiert in dem Grundgesetz, in den 10 Geboten. Okay? Und jetzt komprimiert Jesus noch einmal im Neuen Testament auf 2 Gebote. Nur 2. Das kriegen wir noch hin, ne, zu verstehen. Matthäus 22, die Verse 34 bis 40. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Ist gut, ne? Von 613 Geboten, ja, so, 10 Gebote und auf einmal 2, wo Jesus sagt, diese beiden, um die geht's letztendlich. Und alle Gebote münden in diese 2 Gebote. Das heißt nicht, dass die Gebote oder die 10 Gebote nicht mehr gelten. Ne? Das ist ein falsches Verständnis, sondern sie gehen praktisch auf in diesen 2 Geboten. Und du kannst die 2 Gebote, wenn du sie aufdröselst, findest du in den 2 Geboten die 10 Gebote. Und wenn du die aufdröselst, findest du die anderen Bestimmungen im Alten Testament. Wobei, da sind manche tatsächlich überholt. Wir wissen, Jesus ist gekommen und er hat ein anderes System auch geschaffen, wie wir Gott begegnen. Da ist manches tatsächlich überaltet. Letztendlich geht es darum, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Und das ist das Gebot Christi. Im Neuen Testament ist von diesem Gebot Christi die Rede, dass wir das tun sollen. Lieben. Ist dir schon mal aufgefallen, dass je unreifer Menschen sind, desto mehr Regeln brauchen sie? Also bei den Kindern, ne? Ist das so, wenn du kleine Kinder hast, dann musst du ihnen ganz klar sagen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Wie sind hier die Regeln? Beim Essen, irgendwie beim Schlafen gehen, so, wie läuft der Hase hier, ja? Und je deutlicher du bist, ne, so, die müssen das ja verinnerlichen und dann wissen sie, ach ja, das sind die Regeln und so. Je älter die Kinder werden, desto mehr ziehst du Regeln zurück. Und desto mündiger sind dann die Heranwachsenden, auch Entscheidungen zu treffen. Desto mehr Freiheit ist da. Im Alten Testament war es so, 613 Gebote, alles geregelt, ziemlich genau geregelt. Das Volk, das war in einer gewissen Unmündigkeit, sie waren Knechtschaft gewohnt und jetzt waren sie in Freiheit. Sie kannten Freiheit gar nicht. Sie kannten Vertrauen zu Gott gar nicht so richtig. Ihnen fehlte noch ganz viel an Reife. Neues Testament, 10 Gebote, 2 Liebesgebote, auf die alles abzielt. Große Freiheit. Große Freiheit. Weil Gott uns als mündige Leute ansieht, buchstabiert er an dem Punkt nicht alles so sehr durch wie im Alten Testament. Jetzt kannst du sagen, oh super, mündig, reif, ne? Wir sind irgendwie evolutionär nach vorne gekommen als Menschheit. Nee, wir haben keine Reife in uns. Wir sind genauso komische Leute wie damals. Es hat sich aber etwas Grundlegendes geändert. Das möchte ich mit uns teilen aus dem Buch Hesekiel, die Verse oder das Kapitel 36, die Verse 26 bis 27. Dort steht, bezogen auf den neuen Bund. Und ich werde euch ein neues Herz geben, sagt Gott, und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Wir sind in einem Stand der Reife und der Mündigkeit, nicht weil wir besser sind und weil wir alles irgendwie raus haben, sondern weil der Geist Gottes in uns Wohnung gemacht hat. Und der Geist Gottes, er möchte uns leiten, in Freiheit leiten und führen. Gott möchte nicht, dass wir sklavisch an Geboten hängen und dass wir so gebotsorientiert sind und gesetzesorientiert sind, sondern Gott möchte, dass wir ein Leben in Freiheit haben, gewirkt durch seinen Heiligen Geist, in Liebe und Dankbarkeit ihm gegenüber, so wie die Frau dem Obdachlosen gegenüber, in dieser Haltung unser Leben als Anbetung leben vor ihm und die Gebote halten. Okay? Aber gewirkt durch den Heiligen Geist als innere Motivation, als Antrieb in uns. Der Heilige Geist in uns lehrt uns, das Gebot Christi zu halten und es in alle möglichen konkreten Lebens- und Entscheidungssituationen zu übersetzen. Und das ist dann eine andere Form von Gehorsam. Es ist von innen gewirkter Gehorsam. Es ist nicht aufgedrückter, geforderter Gehorsam. Aus Angst, nicht errettet zu sein, wenn ich da jetzt was falsch mache. Die Motivation ist eine ganz andere. Bei diesem ganzen Thema kann man mindestens von zwei Seiten vom Pferd fallen. Die eine Seite ist die, dass man in einer starken Gesetzlichkeit sein kann. Dass man sagen kann, alles muss geregelt sein. Bei mir persönlich so, da hat man irgendwie seine Vorgaben, wie man leben soll und was richtig und was falsch ist und so. Aber auch in der Gemeinde muss alles geregelt sein und da hat man diesen Rahmen, der sehr eng ist. Und die Tendenz ist dann, dass man diese Gesetzesorientierung hat. Und dass sich alles darum dreht, ja, wie gut schaffe ich es, diese Gesetze zu halten. Und dass über diese ganze Gesetzesorientierung die Gottfokussierung verloren geht und nicht so wichtig ist. Und eigentlich geht es ja um Beziehung zu Gott und nicht um Beziehung zum Gesetz. Ich behaupte auch, dass in dieser Gebotsorientierung die Freude an der Rettung irgendwie verloren geht. Man kann gar nicht fröhlich und dankbar und aufatmend Gott feiern, weil man ja immer auch oft ein schlechtes Gewissen hat, dass man diese Gebote nicht so befolgt, wie es eigentlich nötig wäre. Wenn du auf dieser Seite vom Pferd fällst, dann möchte ich dich heute einladen, dass du dir neu diese Freude an Rettung, an deiner Rettung schenken lässt. Und dass du nochmal neu zurückschaust, wo kommst du eigentlich her? Wie wäre das, wenn Gott dich nicht gefunden hätte aus Gnade? Und dass du verstehst, du kannst gar nichts dazu beitragen, dass Gott dich gerettet hat. Du hast Ja gesagt zu dem, was er schon längst getan und vorbereitet hat. Vielleicht kannst du auch ganz bewusst den Heiligen Geist einladen, dass er dich führen darf. Dass du von diesen menschlichen Sicherheiten, und manchmal sind solche Regeln auch menschliche Sicherheiten, dass du dich ein Stück weit auch bewusst entfernst und sagst, Gott, ich möchte nicht auf diese Sicherheiten bauen, sondern ich möchte deinem Geist vertrauen, der in mir wohnt, dass ich die Stimme des Geistes höre und dass dein Geist mich leiten darf in den jeweiligen Lebenssituationen. Dass ich weiß, was du willst. Nicht, weil es da und da und da steht und ich das machen muss, sondern weil es von innen heraus mir zugesprochen wird. Vielleicht brauchst du da mehr Freiheit. Und die andere Seite, von der wir vom Pferd fallen können, ist Gesetzlosigkeit. Dass wir sagen, Mensch, mit Gesetz und Gebote habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich bin in Jesus, ich bin total frei. Das ist alter Bund, damit habe ich nichts mehr gemein. Ich lebe jetzt einfach als freier Mensch. So wie ich will, in Klammern. Und man will sich gar nicht einengen lassen von dem, was Gott jetzt an Anspruch stellen könnte. Und das ist genauso ein falsches Verständnis von diesem ganzen Thema. Hört sich irgendwie gut an, passt auch irgendwie in unsere Zeit, so jeder macht sein Ding, aber es ist nicht biblische Freiheit. Biblische Freiheit ist Freiheit in Bindung an Christus. Ist Freiheit, unter dem Gebot Christi leben zu wollen. Freiwillig Sklave sein zu wollen für Gott. Wenn du merkst, dass du auf diese Seite vom Pferd fällst, was Gesetzlosigkeit angeht, dann lade ich dich ein, dass du umkehrst und dass du dich rufen lässt von Jesus, der sein Leben für dich gelassen hat, nicht damit du leben kannst, wie es dir gefällt, sondern damit du leben lernst, wie es ihm gefällt. Und vielleicht sind Themen in deinem Leben da, wo du sagst, das sind Gebote, die wollte ich gar nicht anschauen und die habe ich ganz bewusst irgendwie für mich durchgestrichen. Dann komm wieder zurück und lass dich rufen und erkenne, dass Gott das Beste für dich hat. Gott meint es gut mit dir und seine Gebote und seine Lebensleitlinien sind gut für dich. Nimm sie neu in deine Hand und lebe sie aus. Ich möchte uns einladen, dass wir aufstehen. Und dass wir Gott eine Antwort geben. Im Alten Testament war es so, wenn Menschen die Gebote nicht befolgt haben und dann auch in Sünde gefallen sind, dann gab es ein großes Opfersystem, was auch in den Geboten niedergeschrieben ist, was man machen musste, in welchem Fall und so. Und da musste man irgendwelche Tiere bringen und ein Altar und Feuer anmachen und zum Priester. Also eine ganze Zeremonie, höchst kompliziert. Im Neuen Testament ist auch das viel einfacher geworden. Das heißt, es gibt das eine Opfer von Jesus Christus. Er ist gestorben auf Golgatha am Kreuz für deine und meine Schuld. Und egal, wie du kommst, egal, was du mitbringst, egal, welche Sünde du hast oder welche kaputte Einstellung in dir herumschwirrt, komm zu Jesus und leg es da ab. Und er ist da und er vergibt gerne. Und er kommt aber auch mit Kraft seines Heiligen Geistes, dass er dein Leben beschenken möchte, dass du anders leben kannst, dass du nicht alleine bist, sondern dass von innen heraus etwas entsteht. Hingabe an ihn. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für Wahrheit, die wir entdecken können. Herr, ich danke dir, dass du uns siehst und du siehst unser Ringen mit manchem Thema, du siehst manche Fragen. Herr, du siehst aber auch die Person, die bei diesem Thema auf der einen oder anderen Seite heruntergefallen sind. Jesus, und ich bete für die Person, die aus einer großen inneren Enge kommen und die sehr fokussiert sind auf Gebote und Einhalten der Regeln und all das. Ich bete für sie, Jesus, dass du sie in eine große Freiheit führst. Ich bitte dich, Herr, dass du ihnen eine große Freude schenkst an ihrer Errettung. Dass sie dich vor Augen haben, dass sie verstehen, dass Gnade das Fundament ihres Lebens ist. Nichts anderes. Und ich bete, dass du ihnen Ohren und Herzen schenkst, die sich öffnen für dein Reden und für deinen guten Geist. Und dass sie keine Angst haben, irgendwie abzudriften, sondern dass sie dir lernen zu vertrauen, dass du sie führst und leitest. Herr, und ich bete für die Personen, die irgendwie ohne Gesetz unterwegs sind. Bitte dich, dass du sie gerade jetzt berührst und ihnen deine Liebe schenkst, dass sie wissen, dass du sie rufst und dass du das Beste für sie hast und dass sie nichts verpassen, wenn sie ganz mit dir gehen. Bitte dich, dass du ihr Leben erneuerst, dass du ihnen Klarheit schenkst, dass du Antworten gibst und dass du ihnen Gnade schenkst, dass sie manches sein lassen können, was sie bisher als normal erachtet haben. Bitte dich um dein Wirken, deines Heiligen Geistes. Schenk du Erneuerung, die uns letztendlich immer mehr zu dir hinführt. Danke, Jesus, dass du das Gesetz erfüllt hast. Du bist der Einzige, Du bist der wahre Gott. Du bist der Reine, der Würdige. Und dich anbeten wir mit unserem ganzen Leben. Und vor dir wollen wir leben, sodass du dich freust, dass es dir Ehre bringt. Danke für deine heilige Gegenwart. So komm und tu dein Werk in unserer Mitte.